Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die zweite Runde der WM-Qualifikation fürs Crucible 2026 ist gelaufen. Wir kennen sogar schon 8 Spieler, die es zu den Judgment Days geschafft haben. Welche das sind und welche Amateure, darunter auch ein Deutscher, gerade die Profi-Riege ordentlich aufmischen. Darüber werden wir sprechen hier bei Total Clearance. Und das tun wir heute zusammen mit Kati Hartinger. Hallöchen, Kati.
Hallöchen, Christian. Genau. Übrigens, gestern Bundesliga in Deutschland, Snooker-Bundesliga. Fabian Haken mit der 133. Auch das gehört gefeiert. Wahnsinn. Was für eine Leistung. Das hatte sich in Hannover bei der GSA-Eröffnung schon angedeutet. Jetzt voll abgeliefert. 133 ist eine Ansage in der Bundesliga. Das hätte auch bei der WM-Quali gut ausgesehen.
Das hetzt, da ist das höchste Break eine 146 bisher von Oliver Sykes und das ist auch einer der 3 Amateure, über die wir heute besonders sprechen werden, neben Patrick Whelan und natürlich Ümit Dikme, über den wir sprechen müssen, denn der hat seinem Erstrundensieg gegen Farag Ajaib gleich noch einen unfassbar spannenden Decider-Sieg gegen Sam Craigie folgen lassen und steht damit in der 3. Runde der WM-Qualifikation, wo er gegen Jack Lisowski ran darf. Über die Chancen da sprechen wir jetzt mal noch nicht, weil wir müssen einfach über das unfassbar gute, stabile Spiel von Ümit Dikme sprechen. Und ich finde, in dem Zusammenhang, der hat gerade 2 Probleme. Das eine ist, er zeigt, dass er auf der Main-Tour gut mithalten könnte, spielt als Nachrücker diese Saison unfassbar gute Spiele bei den Profis. Das Problem ist nur, er hat den Part davor vergessen, nämlich, dass er erstmal noch ein Main-Tour-Ticket braucht.
Ja. Ich meine, was ist das für eine Leistung jetzt? Ne? Nach dieser extrem bitteren WM, wo er verloren hat gegen Oliver Sykes und damit am Tour-Ticket denkbar knapp vorbeigeschrammt ist und es dann auch nicht nach China geschafft hat zum nächsten Profiturnier, wofür er sich qualifiziert hatte. Also da kam ja alles, wie so eine persönliche Regenwolke, die sich über Ümit Dikme zusammengebraut hat und so nur auf ihn abgeregnet hat. Ja, und da spielt er sich raus, jetzt hier mit dieser WM-Quali. Egal, wie das jetzt weitergeht. Also dieses 10-9 gegen Sam Craigie. Da müssen wir wirklich noch mal kurz ausholen und auch sagen, wer Sam Craigie ist. Nämlich ein unglaublich guter Snookerspieler, der auch in letzter Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, dann wieder zurückkam. Auch, ich meine, so Anfang der Saison, ne, ähnlich wie Ümit lustigerweise, sehr, sehr gut unterwegs war, sehr konstant und dann flachte es etwas ab. Und der wirklich das Zeug hat, im Crucible zu spielen. Und da hat Ümit mitgehalten und am Schluss gesiegt. Also das ist schon eine richtige Ansage. Aber auch Sam Craigie wieder in absoluter Sam Craigie-Manier. Ich war ja lange überhaupt kein Fan von ihm, weil ich halt noch diese alten Geschichten live mitbekommen habe, so wer erscheint in Gibraltar nicht zu seinem Match, weil der Abend zuvor vermutlich zu lang war oder so, Sam Craigie. Oder? Diese Jugendsünden, sage ich jetzt mal, habe ich einige von ziemlich vor Ort mitbekommen bei diesen kleineren Turnieren, die es damals noch gab. Dann dachte mir so echt immer, wie wenig kann man denn aus seinem Talent machen? Und langsam habe ich mich dann für sein Können am Snookertisch erwärmt, doch auch. Und jetzt spielt er gegen Ümit und verliert den Frame nach dem ersten Interval, weil er nicht rechtzeitig wieder am Tisch ist. Und da gibt es jetzt natürlich ne, kleine Kontroversen, unterschiedliche Versionen. Er hat doch dem Ümit Bescheid gesagt und er war doch bloß 10 Sekunden zu spät. Aber gleichzeitig denke ich mir auch wieder, das wäre jetzt schon ein großer Zufall, sozusagen. Ne? Dass jetzt ausgerechnet Sam Craigie da Opfer einer blöden Verschwörung geworden ist und einfach so wahnsinnig viel Pech hatte, weiß ich nicht. Wir waren nicht dabei, Christian, aber es erinnert mich doch stark an den Gibraltar Sam Craigie.
Ja, also wir werden es nicht rausfinden, was da jetzt war. Es war letztendlich auch, würde ich mal behaupten, nicht entscheidend. Denn
es ging in den Entscheidungsframe, Christian.
Ja, aber Sam Craigie hatte ja auch genug Chancen, das Match über die Bühne zu bringen, hatte in den letzten beiden Frames, war er teilweise im Break drin, hat das nicht zu Ende gebracht. Und ganz im Gegensatz dazu eben Ümit Dikme, der aus den beiden guten Chancen, die er dann bekam, in den letzten beiden Frames einfach auch 2 hohe Breaks gemacht hat, nämlich eine 103 und eine 72. Und das musst du bei 8:9 gegen einen Profi in der WM-Quali musst du so natürlich auch erstmal hinkriegen. Also das ist richtig stark, was Ümit hier spielt. Und da können wir nur nochmal sagen, der spielt unter den Profis unfassbar gut. Natürlich auch, weil er da wahrscheinlich etwas weniger Druck hat als unter den Amateuren, wo er dann direkt mit der direkten Konkurrenz um die Tourkarten spielt. Aber das zeigt eigentlich, da geht was, da geht mehr. Und wir müssen den auf die Tour kriegen dann irgendwann.
Ich mag deinen Optimismus, muss aber trotzdem sagen, also klar, das war schon cool in Saudi-Arabien am Anfang der Saison und jetzt natürlich gegen Ende auch wieder. Und das ist unbestreitbar, unfassbar gut, was er hier macht bei der WM-Quali. Aber dazwischen waren doch auch viele andere Turniere, Christian, wo sehr wenig passiert ist, ne? Von daher, ich kann mir nicht helfen. Ich habe auch irgendwie immer noch diese jahrelangen Q-Schools in Erinnerung, wo wir halt immer berichten mussten, ach ja, und der Ümit Dikmel ist in der ersten Runde ausgeschieden und so. Also bei mir ist tatsächlich noch etwas mehr Überzeugungsarbeit zu leisten, aber davon ist auch ein Baustein wirklich passiert, gerade in diesen letzten beiden Frames. Ne? Bei Ümit Dikmel, um das auch nochmal klarzumachen, es hat ja noch nie jemand angezweifelt, dass der Typ im Training Century Breaks am laufenden Band spielt. Ne? Was man angezweifelt hat, ist, dass er in entscheidenden Situationen einen Century Break auspackt. Oder auch ein frame-entscheidendes Break anderer Art. Wir wollen jetzt nicht so wählerisch sein, aber genau das hat er ja gemacht, als es extrem eng wurde, als er mit dem Rücken zur Wand stand und dann die 103 gespielt hat. Also das ist schon wirklich so ein Gänsehaut-Break gewesen. Und dann noch die 72 dann auch im 19. Frame. Und dann war das ja auch noch nicht vorbei. Nissam Craigie hat ja um Snooker gespielt. Und auch da wissen wir, was noch alles schief gehen kann. Und dann wollte die letzte Rote noch nicht so richtig fallen, wo du wusstest, die jetzt noch. Und dann ist es wirklich gelaufen, aber dann hat er sie gelocht und also das war schon wirklich ein sehr emotionaler Moment für Snooker Deutschland und natürlich für den Ümit persönlich. Ne? Also, es war ein cooles Match auch zwischen den beiden. Das kann man ja auch nicht von jedem WM-Quali-Match immer behaupten, dass es sehenswert ist, lohnenswert ist. Es war auch im Hauptstream, also für die Freunde von legalen Streams, war das auch sehr gut gewählt in dem Fall und es ging schon super gut los, auch mit Ümit 96 im vierten Frame. Und der war immer dran, der war immer da. Das ist kein Zufall, dass er das gewonnen hat, sondern das war ein extrem ausgeglichenes Match, was er dann eben ja so fantastisch gewonnen hat, weil er was gemacht hat, was er sonst uns nicht so oft gezeigt hat. Und das verdient immer besonders viel Applaus, finde ich.
Das verdient es auf jeden Fall. Und wie gesagt, nächster Gegner jetzt, Jack Lisowski, ein Match, das morgen stattfindet, komplett. Morgen die erste Session und am Abend dann die zweite Session. Ist ein Match, was er sicherlich dann einfach genießen wird und genießen darf. Ümit war nicht der einzige Amateur oder noch Amateur, wenn man so möchte, der ein bisschen für Furore gesorgt hat weiterhin. Oliver Sykes, der ja sein Main-Tour-Ticket geholt hat über die Europameisterschaften, hat 10-8 gewonnen gegen Liu Haotian, wird in der nächsten Runde auf den Italiener Zach Schuretti treffen. Oliver Sykes eigentlich einfach auch weiterhin richtig gut unterwegs und den anderen fast Profi, der es ja auch nur knapp nicht geschafft hat, Profi zu werden, das ist ja Patrick Whelan und der hatte unfassbar guten Empfang gegen Robert Milkins. das ist wiederum
jetzt
sehr...
Jetzt hast du mich.
Das ist leider eher ein trauriges Thema, weil wir über da natürlich drüber sprechen müssen, dass Robert Milkins in diesem Match fast schon verzweifelt wirkte, ob der Leistung, die er da auf den Tisch gebracht hat. Und neben einigen anderen alteingesessenen Spielern, darunter Mark Davis, Sanderson Lamb und so weiter, jetzt tatsächlich die Tourkarte verloren hat.
Ja, man kann es gar nicht glauben, ne? Also Robert Milkins, eine Legende des Snookersports, auf seine eigene Art und Weise, der für, ich würde was sagen, besonders auch für kontinentaleuropäische Fans, wirklich so viele Erinnerungen mitgeprägt hat. Also wenn ich an die PTCs denke, wenn ich an die European Tour denke, wie einer der ersten Namen, der mir in den Kopf kommt, ist Robert Milkins. Als jemand, der immer im Foyer war, der auch mal abends doch ein Ründchen länger dabei saß, der immer dann auch in der Runde der letzten 16 noch dabei war am Sonntagmorgen. Also da konntest du die Uhr nachstellen, so gefühlt, ne, in der verklärten Wahrnehmung Jahre später. Auch einfach so ein sympathischer Typ, und der jetzt von der Tour gefallen ist und verzweifelt, trifft es leider ziemlich gut. Ne? Er hat ein 50er-Break gespielt und hat sich dann noch so zwei knappe Frames zusammenstöpseln können. Aber sonst waren das Frames, wo so, ja, plus minus 13 Punkte für ihn rausgesprungen sind. Und Patrick Whelan hat das gut gemacht. Und ich meine, der hat auch eine 86 gespielt und der hat das runtergespielt. Und das muss man auch erstmal machen. Wirklich herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr für ihn. Aber Robert Milkins, ja, ich hatte wirklich gehofft, dass er die Kurve kriegt, weil eigentlich kann er ja Suka spielen, ist ja völlig klar. Auch wenn Andreas Thies das anders sieht, der sein WM-Spiel vor ein paar Jahren mitbekommen hat. Es ist unglaublich traurig. Wir wissen aber jetzt nicht, wie es weitergeht, ne? Ob er sich die Q-School gibt. Aber ehrlicherweise mit der Leistung jetzt hier ist es jetzt nicht so, als würde der als so ein super Favorit in die Q-School gehen. Und ich meine jetzt nicht das Match, was vielleicht mal ein Totalausfall war, sondern die Saison, die ein Totalausfall war. Das ist schon wirklich traurig. Und also ich mag den Robert Milkins wirklich von Herzen gern. Auch so, ist vielleicht was für die Saisonrückschau, da nochmal ein paar Anekdoten auch zu erzählen. Aber wenn er Q-School spielt, dann ist mir völlig klar, dass ich ihm hart die Daumen drücken werde, wirklich.
Definitiv. Und wie gesagt, bin auch gespannt, was Mark Davis angeht, was der jetzt macht, ob der in die Q-School geht. Ich glaube, bei Mark Davis war es das so, der hatte doch unfassbar Glück, ne, dass er aus Versehen nochmal in die Top 64 gerückt, das war irgendjemand anderes.
War das Graham Dott?
Irgendwas war, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, irgendwie, es war auf jeden Fall ein Platz frei dann noch. Das könnte ihm theoretisch ja diese Saison auch passieren, wenn da noch einer davor ist, die nicht das Ticket für die nächste Saison annehmen, aber da gehe ich jetzt mal erstmal nicht von aus. Ansonsten gab es noch Siege für Wang Xinbo und Peter Lyons, die dann allerdings in der nächsten Runde verloren haben gegen Stuart Bingham und gegen Matthew Stevens. Das sind zwei Spieler von 8, die schon am Judgment Day sind. Genauso wie Hossein Wafai, der mit 10-2 gegen Michal Szybaczyk gewonnen hat. Und den müssen wir auch nochmal besonders hervorheben, wegen seiner tollen Siege gegen On Yi und gegen Sanderson Lam, die auch ein bisschen für Historie gesorgt haben. Denn der ist für seine 15 Jahre schon so unfassbar abgekocht. Also Chapeau, das war eine richtig gute WM-Quali.
Ja, absolut. Ich meine, jedes Mal, wenn du sagst 15 Jahre, denke ich mir, ich glaube, ich spinne, oder? Mit 15 Jahren, weißt du, spielt der die 114 da gegen Sanderson Lam, er ist selbst ein gestandener Profi.
Das Lustige ist ja, der ist noch nicht mal knapp 15, ne? Der ist im Januar erst 15 geworden.
Ja. Das ist unvorstellbar. Also der gewinnt alles und ja, jetzt ist er dann nicht ins Crucible gekommen. Aber ich meine, das ist ja auch Preisgeld, was man da mitnimmt. Also wir reden immer davon, dass man gar nicht so gut verdient ja auf der Main Tour. Aber jetzt mit gerade 15 geworden, mal hier so ein bisschen Preisgeld mitzunehmen, verstehst du, von der EM, von dem Spaß hier. Das freut mich riesig für ihn, weil ich meine, verdient hat er es so, wie er spielt. Das ist unbekümmert par excellence und lässt sich dann auch von sowas nicht abhalten, dass er zum Beispiel einen vierten Frame verliert, obwohl er eine 63 gespielt hat. Gell? Also da streicht er nicht die Segel, sondern holt er sich halt den nächsten Frame wieder. Mal was soll's, hat mal ein paar Punkte umsonst gemacht. Es ist schon richtig, richtig cool. Der hat einige knappe Frames schlucken müssen. Ja, auch den 11. Frame, da die 55 gespielt. Also das ist vielleicht noch das, was woran er arbeiten kann, aber vor allem sollte er einfach Spaß haben, oder? Das ist Wahnsinn. Ich hoffe, das geht so weiter, wenn das der Ernst des Lebens kommt und der kommt ja dann mit 15 auch wirklich extrem früh bei ihm und ich kann nicht sagen, dass ich das uneingeschränkt super finde, wenn die Leute so jung Profis werden. Aber ja, also erstmal freuen wir uns einfach mit ihm und für ihn und freuen uns, das angucken zu dürfen, weil ich meine, ist auch immer, tut ja immer gut, auch in der Diskussion, ne, wo kommen die neuen Supertalente her im Snooker. Ja, also da ist schon mal jemand, der ordentlich Musik macht hier auf kontinentaleuropäischer Seite.
Ja, also Stuart Bingham gegen Matthew Stevens und Jose Mafai wird auf Gao Yang treffen. Der hat Tom Ford rausgehauen, damit der prominenteste und höchstplatzierte Spieler, der in der WM-Quali bisher die Segel streichen musste. Tom Ford, Danny Wells, ebenfalls aus den Top 48, einer der beiden, die ausgeschieden sind, diesmal gegen so Michael Holt. Ja, Michael Holt trifft am Judgment Day auf Julia Long. Und dann haben wir noch Aaron Hill gegen David Gilbert am Judgment Day, beide mit relativ ungefährdeten Siegen, 10-3 in der dritten Runde. Das ist nämlich schon gestern Abend in der dritten Runde passiert. Wir gehen jetzt aber auch nochmal zurück in die zweite Runde, denn die war ja auch nochmal sehr spannend phasenweise. Da gab es zum Beispiel einen 10-9 Sieg von Marco Fu gegen Liam Davies, der auf die allerletzte Schwarze entschieden wurde. Marco Fu drücken, glaube ich, nicht wenige die Daumen in dieser WM-Quali. Das wäre das erste Mal seit 2018, dass der Mann aus Hongkong im Crucible dabei ist, wenn er es schafft. Es sind noch zwei harte Matches. Der wird schon eine Menge Körner gelassen haben jetzt in dem Match gegen Liam Davies. Das war ein hartes Stück Arbeit.
Das war's. Und da hätte man gerne gehabt, dass beide gewinnen. Ne? Also ich finde, diese WM-Quali, jetzt ist echt auch Schwung reingekommen, aber generell, so ging es mir auch schon bei der Auslosung und kein Wunder, dass dann alle meine Tipps bisher komplett versagt haben. Im Gegensatz zu deinen, Christian, also bin ich wirklich Respekt, weil dir ist ja quasi jeder noch im Rennen, bei mir sind alle direkt ausgeschieden, zum Beispiel auch Tom Ford. Ne? Ich war so uninspiriert, dass ich einen Draw gesehen habe, weil da sind echt so Sachen, also Michael Holt gegen Zhu Yulong jetzt am Judgment Day, das, also ich würde wirklich was drum geben, keinen von beiden im Crucible sehen zu müssen. Jetzt habe ich garantiert einen davon da an der Backe. Also irgendwie so, und dann manchmal hätte ich auch gerne beide dabei gehabt, ne? Und da waren auch so echt so Sympathie-Matches. Hier Alan Taylor gegen Stephen Hallworth. Muss das in der zweiten Runde sein? Ich glaube nicht, ja. Da war schon wieder Schluss für Stephen Hallworth, den neuen Lieblingskommentatoren der Snooker-Welt, kann man glaube ich sagen. Der macht das ja richtig toll. Ja, es ist, ich find's schwierig dieses Jahr. Ich find's wirklich ein bisschen schwierig.
ansonsten, Ben Mertens hat 10-0 gegen Jamie Clark gewonnen. Das können wir vielleicht auch noch kurz erwähnen. Und zwar nicht, weil Jamie Clark so schlecht gespielt hat, sondern weil es ihm einfach nicht gut ging. Der hat bei 0-5 dann das Match aufgeben müssen wegen einer Lebensmittelvergiftung. Also der wird der nächste Saison dann auch auf die Tour zurückkehren über die Q-Tour-Rankings, die er ja gewonnen hat. Also sicherlich, ein bisschen unglücklich, das jetzt ausgerechnet zur WM-Quali bekommen zu haben. Dann das spannendste Match vielleicht, das zwischen Jordan Brown und Ian Burns gewesen, oder? 10-9 Sieg am Ende für Jordan Brown. Und dann bekommt er Ian Burns im Decider. Ich glaube, das Match ging auch bis weit nach 1 Uhr nachts Ortszeit, ne? Oder zumindest 1 Uhr nachts deutscher Zeit. Bekommt er Ian Burns sogar den Snooker und Jordan Brown gewinnt das trotzdem auf die letzte Schwarze. Also das vielleicht bisher das knappste Match dieser WM-Quali.
Oh ja, ich meine, ich freue mich sehr für den Jordan Brown, dass der mal wieder was gerissen hat hier. Und das war auch ein Match, das war vom Scoring her wirklich sehr, sehr gut. Ne? Also da war auch ein Century Break dabei vom guten Ian Burns. Naja, hat ihm da nichts genutzt. Aber es war so ein bisschen bitter, ne? Weil gerade in der zweiten Session der Ian Burns doch deutlich besser war. Aber Jordan Brown lag halt schon mit 6-0 vorne. Also Ian Burns kam einfach gar nicht rein. Das fing schon im ersten Frame an, der bis ganz, ganz knapp erst entschieden wurde. Und dann, als er reinkam, war es ein bisschen zu spät. Es hat noch gereicht, sich in den Entscheidungsframe dann reinzuspielen, aber dann war es vorbei. Das war so halt eben so ein, ja, war ein typischer Entscheidungsframe, aber schon auf die sehr dramatische Popcorn-Art und Weise. Meine Güte, da kriegst du den Snooker und dann verlierst du doch, nachdem du, wie gesagt, schon 0-6 hinten lagst. Eieiei, also Ian Burns, also man kann ihm keinen Vorwurf machen, ne? Aber ich hoffe, er macht's auch nicht, weil, oh, was für ein bitteres Match. Was für ein bitteres Match.
Ja, ansonsten gibt es bisher noch nicht so die Riesenüberraschungen in den Runden, also immer mal so vereinzelt, aber noch nicht so viele Siege der niedriger platzierten Spieler. Ishpreet Singh Chadha können wir vielleicht noch mal ein bisschen besonders hervorheben. Der hat jetzt auch nicht gegen einen höher platzierten Spieler gewonnen, aber er hat gewonnen gegen Chris Totten mit 10-5. Und ich glaube, da freuen sich auch ein paar. Sein Problem ist jetzt nur, er trifft in der nächsten Runde auf Random Player Nummer 147.
Oh, okay, verstehe. Ja, das ist schwierig jetzt, ne? Gegen Ryan Day haben wir alle schon gewonnen, haben wir alle schon verloren. Und da schauen wir mal, was bei Freezing Chana dann passieren wird. Ah, ja. Martin O'Donnell hat auch gewonnen, gell? 10 zu 5 gegen Zhao Han
Ja.
Yang. Also auch ein sehr schöner Start für ihn. Endlich mal jemand, der auch so ein solides Match dann einfach solide gewinnt. Wie gesagt, mit 10 zu 5, obwohl er auch schon mal in Rückstand geraten war. Es war am Anfang sehr ausgeglichen und dann ist er davongezogen. Fand ich sehr cool.
Heute geht es weiter in der dritten Qualifikationsrunde. Wie gesagt, 8 Spieler kennen wir schon für die Judgment Days. Heute Abend kennen wir dann nochmal weitere 8 Spieler und morgen werden wir die letzten 16 dann kennenlernen am Montag. Es geht jetzt wieder Schlag auf Schlag. Es steigen dann jetzt auch wirklich alle Top-Platzierten, also auch die Ränge 17 bis 48, in die Quali ein. Darunter dann, wie gesagt, Jack Liesowski gegen Ümit Dikme. Das gibt es morgen. Auch Ben Woolaston gegen Oliver Lyons wird es dann morgen geben. Genauso wie Stephen Maguire gegen Liam Highfield oder Anthony McGill gegen Martin O'Donnell. Yuan Zijin gegen Ben Mertens. Auch hochinteressantes Match. Heute Nachmittag gibt es dann schon die erste Session von Spielen wie Ali Carter gegen Julien Leclerc. Zhang Anda gegen Bulcho Reves, Zach Schulte gegen Oliver Sykes, Gary Wilson wird einsteigen heute gegen Alan Taylor, Lepe Fan gegen Jordan Brown und Marco Fu, dem wir natürlich sehr die Daumen drücken gegen Jack Jones. Auch Luca Brecel hat keine leichte Aufgabe, spielt gegen Chang Bingyu. Und während wir reden, läuft schon die erste Session. Heute Abend gibt es dann, wie gesagt, die Finalsession dieser Matches von so Duellen wie Joe O'Connor gegen Anthony Kowalski, Jackson Page gegen Patrick Whelan, Matt Sert gegen Jamie Jones, Noppon Sein Kam spielt gerade gegen Ricky Warden und Tapcheon Nu gegen Liam Pullen. Das alles, wie gesagt, aus der dritten Runde. Und wir hören uns dann hier bei Total Clearance Dienstag früh wieder mit der Rückschau auf die dritte Qualifikationsrunde und natürlich der Vorschau auf die beiden Judgment Days. Und dann, Kati, gibt es auch hoffentlich noch mal ein paar mehr Überraschungen und die Quali nimmt jetzt dann noch mal so ein bisschen Fahrt auf. Denn bisher, muss ich sagen, ist mir das noch ein ganz klein wenig zu wenig dramatisch.
Ja, in einzelnen Matches hatten wir das Drama, aber stimmt so durch die Bank, ne, bisher alles relativ normal gelaufen. Aber das heißt im Snooker ja gar nichts. Das kann sich alles noch ändern. Wir gucken weiter zu.
Wir gucken weiter zu und hoffentlich gibt es da auch endlich ein paar Maximum Breaks. Die hat man nämlich in dieser WM-Quali noch gar nicht. Was ist denn da los? Und ihr verpasst auf jeden Fall nichts. Wenn ihr bei Total Clearance dranbleibt, das war's von uns für heute erstmal. Wir hören uns am Dienstag wieder.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.